Ja, hallo ihr Lieben und euch wieder willkommen hier beim Podcast Sternentor mit dem heutigen Bahn-Thomas. Hallo Thomas.
Ja, hallo. Ja, Schienenersatzverkehr, alles hatte Verspätung. Bevor ich aus der Bahn dann in die S-Bahn umsteigen musste, eine Station vorher hat das Ding gesagt, nee, hier hören wir auf. Und dann sind irgendwie 3, 4 Bahnen ausgefallen. Ja, toll. Also die Deutsche Bahn, ja.
Man kennt es, genau. Ja, eine kurze Vorab-Info. Also unser Anbieter hier, wo der Podcast gehostet ist, der hat in einigen Plänen oder in einem zumindest uns bekannten Plan die Preise um fast 50% erhöht. Also sollten wir da auch irgendwie so eine E-Mail kriegen. Kann es sein, dass wir irgendwie umziehen oder in einen anderen, wie heißt das, migrieren, glaube ich, in einen anderen Anbieter oder kostenlose, gibt es ja auch mit Werbung oder YouTube. Nur, dass ihr schon mal das gehört habt, dass es theoretisch sein kann, aber bisher kam hier eine E-Mail noch nicht an. Deshalb weiß ich nicht, ob das passieren wird, aber es kann sein. Und ich fände es komisch, wenn die halt nur ein Paket erhöhen und nicht alle. Aber ja, die wollen halt die ganzen Hobby-Leute anscheinend loswerden. Und naja, mal gucken, was, ob da was passiert oder auch nicht. Nur, dass ihr euch da nicht wundert, aber das würden wir dann auch über Social Media verbreiten. Und ja, wir gehen jetzt erstmal nicht davon aus, aber sonst gab es nichts weiter. Ach so, doch, es gab hier auf dem, in New York, ist es der Times Square? Keine Ahnung.
Ja.
Ja, ist genau, da gab es auch eine Safe Stargate-Kampagne auf einem dieser Bildschirme oder wie sagt man da, Außenbildschirme, ich weiß es nicht. Und genau, das gab es auch als eine Aktion jetzt vor einer Woche oder so war das. Es gab ja auch schon diese übers MGM Amazon Studio fliegende mit Safe Stargate und das ist jetzt noch eine Aktion. Gibt es bestimmt jetzt in nächster Zeit immer mal wieder Ähnliches. Genau, das noch als Ergänzung. Ja, ansonsten würde ich sagen, können wir auch gleich rein starten.
Yes, yes.
Yes, genau. Wie heißt das Ding denn, Thomas, im Original?
Reunion.
Jawollo, genau. Und im Deutschen das Wiedersehen. Ich gucke mal nach anderen Sprachvarianten, mal runterscrollen. Na, wo haben wir es da? Hä, da. Im Ungarischen übersetzt heißt es wohl Begegnung, im Japanischen unser Freund. Zu den Drehbuch, das sind diesmal wieder zwei Leute, Joseph Malozzi und Paul Moody. Regie ist William Waring. Quote 0,96 Millionen, es sind gefühlt immer dieselben Zahlen. 7,2% Senderanteil. Dann laut StargateFandom.com erschienen zuerst in den USA tatsächlich am 12. Oktober 2007. Dann ein paar Tage später in Kanada. Dann am 23. Oktober in Großbritannien und am 18. Februar 2009 auf RTL 2 bei uns. Aber warte mal, da steht ein anderes Datum. Okay, haben wir wieder zwei Daten. Im Stargate-Wiki steht 4.3.2009 Deutschland.
Ja, ja, 18.2. ist natürlich interessant, weil laut IMDb ist die letzte Folge der 17.2. Okay. Und die Folge davor war der 16.2. Das wären nun 3 Tage, 3 Folgen.
Ja. Kann ich mir aber auch kaum vorstellen, weil eigentlich war es immer eine Folge pro Woche oder vielleicht mal eine Doppelfolge an einem Tag, aber über mehrere Tage verstreut, das klingt komisch. Naja.
Ja.
Japan haben auch noch 21. Oktober 2009 und dann auch noch Australien, da steht nur 12. 2009, also in dem Jahr auch wie in Japan. Ja, so viel dazu. Wir gehen rein. Wo sind wir überhaupt dieses Mal?
Wir sind in einem außerirdischen Dörfchen, Ronan Tila, kommen da rein. Ein Mann kommt ihnen entgegen. Der Dorfbewohner wird gespielt von Aaron Landry. Auch geil, Landry. Ne? Aber er hat nur 2 Rollen in Summe. Und der sagt dann, ach ja, das ist ja toll, dass ihr endlich da seid. Schaut dann Tila von oben bis unten an und sagt, ja, ihr bist ja noch schöner als gedacht. Und Ronan, hä? Ne, wie bitte? Er greift doch an seine Waffe. Also es klingt so ein bisschen, als wäre er eifersüchtig. Ja, seid ihr nicht wegen der arrangierten Hochzeit da? Und nein. Also Tila direkt, ja, aber der Dorfbewohner scheint trotzdem interessiert zu sein. Suchst du keinen Ehemann? Tila, nein. Ja, okay, was bringt euch denn hierher? Und ja, wir haben hier gehört, da sind irgendwelche Leute angekommen, ne, irgendwelche harten Kerle, die damit angeben, dass sie viele, viele Rays gekillt hat. Und Ronan ergänzt, ja, wir glauben, dass das Sateda da wären. Und ach so, ja, ihr meint hier diese diese Saufköppe und wo nur direkt, ja, denkt wie meine Leute. Ja, die haben sich einen, im Local Inn ein Zimmerchen genommen und ja, Tila bedankt sich und der Typ dann nochmal, ja, also falls du irgendwann mal einen Ehemann brauchst, ne, dann, na, aber der Typ, Ronan macht dann einen Schritt vor und der Typ macht sich dann schnell vom Acker. Ja, Ronan dann, ja, okay, ich check mal das Inn und du die Taverne. Na, sounds good. Und in der Taverne sehen wir dann Tila, die da reinkommt und zum Barkeeper geht. Der Barkeeper wird auch gar nicht erwähnt, wie er heißt. Und ja, Tila auf jeden Fall. Ja, wir haben hier irgendwie von drei Leuten gehört, die, ne, also hier große Esser und Trinker und ja, ne, geben irgendwie mit den Race Sachen an. Und dann gesetzt sich ein Typ dazu. Taya ist der Charakter, wird gespielt von Mark Dacascos, 22 Mal. Eric Draven in The Crow, Manny in Pack der Wölfe, ein weiteres Mal taucht er in derselben Rolle in SGIA auf, 11 Mal spielt er Gira in Agents of S.H.I.E.L.D., Zero in John Wick 3, 91 Rollen, der Rest aber relativ unbekannt. Und der Typ sagt dann, ja, hier, ne, dann werden die aber ganz schön blöd. Und hier, hä, wie? Ja, für mit Racer gibt, das könnte schon irgendwo negativ aufstoßen. Ja, sagt Tila, ne? Also wenn die hier wirklich so die großen Race-Killer sind, dann haben die vermutlich davor keine Angst. Und Taya ist auf dem Weg, ja, aber die Race sollten da vielleicht doch trotzdem nicht unbedingt da von hören. Und ja, Tila, ja, kennst du die Leute? Und Taya sagt dann, ja, nee, ich kümmere mich um meinen eigenen Scheiß. Ja, es geht so ein bisschen hin und her und ja, sie gehen sich dann auch gegenseitig verbal so ein bisschen an und Taya endet dann mit so, ja, also das ist auf jeden Fall nicht gut, ne? Also solche Attitüden könnten einen in Bedrängnis bringen. Und ja, dann wird es dann handgreiflich. Man haut sich so ein bisschen gegenseitig hin und her. Und ja, an einem nahen Tisch stehen dann auch noch ein weiterer Mann und ein Typ auf. Und ja, die drei hauen dann auf Tila ein und Tila wird dann auch gefangen genommen, also wird an den Tisch gedrückt und die Frau dringt sie dann, also wird die Frau Ara hat sie dann auch irgendwie am Schlawittchen und hält ihr ein Messer an den Hals. Genau, Ara wird gespielt von Kira Zagorski, zweimal Smallville, einmal Fringe, einmal SGU, einmal Supernatural, zweimal Travelers, insgesamt nur 44 Rollen. Hier an der Folge muss man sagen, die ist früher gedreht als, sie ist später gedreht, aber dann als vierte Episode hier rausgehauen. Und Rachel Luttrell war schwanger, das heißt, man sah das doch dann ein bisschen arg. Beginnt mit dieser Folge hat man dann dafür gesorgt, dass man Rachel Luttrell irgendwie dann durch geschickte Schnitte oder durch einen Körperdouble in den Kampfszenen dann sieht, also nicht sieht.
Da darf die Stuntfrau aber auch nicht schwanger werden, das wäre dann fatal. Ja.
Ara sah so, ja, hier, was soll denn zuerst dann glauben? Die Ohren oder vielleicht die schönen Augen? Dann kommt Ronan rein, man hört ihn hinten mit der, dass seine Knarre hochgefahren wird und sagt dann, wie wär's mit deinem Kopf? Und die beiden drehen sich dann noch und alle weiter. Oh, Ronan! Und er dann, Ara, Rakai! Und man fällt sich in die Arme und ja, umarmt sich und während Rachel Luttrell, also Tila, sich den Hals reibt, geht es dann im Stargate-Korridor weiter.
Genau, Radek Selenka. Hier stehen beide noch, okay. Geht auf dem Korridor lang mit dem Tablet. Rodney ist da auch und fragt, ob er denn das Gerücht auch gehört hat. Und so, nein, was denn? Naja, okay, egal. Vergesst einfach, dass ich das erwähnt habe. Er geht den Korridor runter. Radek folgt ihm mal. Und worum geht's denn überhaupt? Also ist er interessiert. Und McKay wiegelt ab so, nee, ach, das wäre unverantwortlich für mich, hier irgendwie was zu sagen. Und dann, na gut, wenn du mir jetzt den Arm verdrehen würdest, das IOA hat die endgültige Entscheidung getroffen, ne, und einen neuen Anführer für Atlantis gewählt. Und sie denken so, na, wer ist denn das jetzt hier? McKay sagt, es gab ja jetzt irgendwie noch keine formelle Ankündigung, aber, ne, also es soll wohl ein führender Experte für Antika-Technologie und Replikator-Aktivität irgendwie sein. Und dann zeigt er so mit beiden Händen ein bisschen süffisant auf sich selbst, ne? Wie klingt das für dich? Und Radex Auto hätte ich fast gesagt, Augen weiten sich und ein bisschen entsetzt so, Sie? Na, ja, wer sind sonst? Also, ja, nun, ich habe gehört, es wird jemand mit wissenschaftlichem Hintergrund irgendwie sein, sagt Zelenka. Und ja, und McKay sagt, ja, wieso nicht? Ne? Also, wäre doch mal gut, wenn einer von uns hier auch mal irgendwie eine Machtposition hat. Und mit uns meinst du dich? Ja, ja. Ja, McKay sieht nachdenklich aus und sagt noch, aber es ist irgendwie beängstigend, ne, weißt du, ich werde hier viele Entscheidungen treffen müssen und die betreffen dann auch die Stadt und nicht die, also auch die ganze Galaxie vielleicht, und Radek schaut ihn weiterhin entsetzt an, ne, beängstigend, ja, ja, sagt er noch. Und dann schwadroniert McKay weiter vor sich hin, dass er eben auf der einen Seite irgendwie als Anführer sich nicht selbst hinterfragen sollte und ich bin bereit für die Herausforderung, ich weiß, ich bin es und ich mache sie alle stolz und Radek hier, ich mache dich stolz und ja, ist ein bisschen alles sehr overhyped, ist er gerade, hat wahrscheinlich auch gerade gut gegessen anscheinend, keine Ahnung. Wir machen uns aber von dannen in den Kontrollraum, wo John Shepard mit dem Screen spricht und ja, sagt, ne, der Race-Replikator-Krieg ist da voll im Gange. Nach dem, was wir hören, treten eben die Replikatoren da in die letzte Offensive ein. Und dann sehen wir eben Samantha Carters Gesicht auf dem Bildschirm. Das Stargate ist offen und spricht da hier Stargate Command. Und sagt auch, das sind doch gute Nachrichten, ne, hier, John, hast du doch Dufte gemacht. Rodney kommt auch an und meint so, hey, hey. Und Shepard so, was? Ich werde die Berichte bereithalten. Ach so, und McKay sagt, ah, Sam, ja, oh, okay, was ist denn hier, was ist neu? Und Shepard meint, ja, hier, ich treffe hier nur die Vorbereitung für den Befehlswechsel. Und McKay sagt, ja, musst du mir gar nicht sagen, ich weiß es schon. Und Carter so, wirklich? Ich möchte nur sagen, dass ich denke, dass IOR hätte da keine bessere Wahl treffen können, meint McKay. Und Carter so, danke, Rodney lächelt auch. Und McKay so, ah, nein, 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 du bist so nett. Und sein Lächeln beginnt dann zu verblassen und so, was, was denn? Sam neigt den Kopf ein bisschen fragend zur Seite und dann dämmert's dem McKay so, wie, danke, Rodney, was meinst du da jetzt genau? Und Shepard so, ja, ha, sie ist unsere neue Chefin, und Rodney starrt Sam an und, ja, Rodney versucht irgendwie weiter zu lächeln, aber irgendwie kann er seine Enttäuschung natürlich doch dann nicht ganz verbergen. Wir verbergen sie aber und gehen wieder zu diesem Village, wo Tila, Ronan, Ara am Tisch in der Taverne sitzen und es wird da getrunken und Ronan fügt an, dass er dachte, dass die doch tot seien. Taya meint, das glaubten, ja, wir auch. Und er fragt nochmal, wie habt ihr überhaupt den Zateda-Wraith-Angriff überlegt? Und Taya meint, dass wir halt nicht da waren. Und Tila versteht es irgendwie nicht, wie, was, und Rakai meint, dass eben, als wir hier unser, was, zum letzten Mal gegen die Wraith da irgendwie gekämpft hatten, da haben sie nicht nur darauf gewartet, dass sie zu uns kommen. Wir fingen eben an, da einige ihrer Hochburgen hochgehen zu lassen. Ja, waren wohl schnelle Schläge rein, raus, hier hart getroffen und eben wird durcheinander gewirbelt, Mantaya und Ronan. Ja, ich habe die Darts irgendwie auf deiner Position gesehen. Und Taya sagt aber, dass du hast eben nicht dieses Netzwerk aus Höhlen und am Hang irgendwie bemerkt. Und als der Race-Angriff eben lief, brach eben der Eingang zusammen und da wurden wir irgendwie so eingekesselt. Und nach 3 Tagen haben wir da gebraucht, um uns da irgendwie rauszubuddeln. Und Rakai meint, dass eben bis dahin der, was? Und bis dahin kroch der Ort mit ihnen. Okay, das verstehe ich nicht. Auf jeden Fall hat man sich da auf den Angriff vorbereitet und nach 2 Wochen irgendwie hatte man sich bis zum Tor durchkämpfen können, aber dahin war es dann zu spät. Und Ara ergänzt, dass man eben, als man zurückkehrte nach Sateda, da nicht mehr viel vor sich fand, was übrig war. Ronan tut's leid, dass er sie hätte nie zurücklassen sollen. Taya findet es jetzt aber eher nachvollziehbar, dass er da kein Idiot sei und eben zum Second Gate gebracht hast, dass da wurde, wusste er nicht, dass da irgendwie die Darts da durchkommen. Akai meint dann, wenn wir dann zu dir gegangen wären, dann wäre irgendwie der bei dem Angriff eben alle ums Leben gekommen. Der einzige Grund, warum du überlebt hast, war, weil sie dich eben zum Läufer gemacht haben. Und was, ihr habt davon gehört, ist Ronan etwas verwundert und Ja, man hört hier einige Geschichten, und Ara meint, sie sagten, du wärst 7 Fuß groß und hättest die Kraft von 5 Männern. Ronan lächelt und sagt, dass die Leute doch gerne mal ein bisschen übertreiben würden. Rakai sagt auch, ja, hier, du hättest wohl 100 Rays getötet, wird sich erzählt. Und Ronan sagt, das könnte sogar hinkommen, also nicht ganz so übertrieben wie die andere Nummer. Taya, ja, hier, nun dann, und zum Elend unserer Feinde und zur Wiedervereinigung der Freude und hier auf die Toten, dies, das, anders, trinken wir mal ein Bierchen und Ronan, oh ja, wollo. Und dann geht's aber ohne Bier zurück auf die Erde zu Sam und Teal'c tatsächlich. Sam hat so ein Kleidblues, ja, sie hat so eine blaue Uniform. Und Teal'c steht da, beobachtet sie und meint eben, an dem Tag, an dem ich Shulak verlassen habe, sagte Meister Partak zu mir, hier, zieh, was, ach so, lass die, zieh aus deiner Vergangenheit und lass nicht die Vergangenheit aus dir schöpfen. Und Sam dreht sich zu ihm um und ja, als er durch den Raum geht und Carter meint, hier, das ist ein guter Rat. Trotzdem weiß ich, dass ich diesen Ort vermissen werde und euch alle auch. Oh, ich glaube, Thomas ist weg, naja. Wo war ich jetzt? Oh, jetzt ist alles klar. Genau. Werde euch alle vermissen. Und Teal'c lächelt. Ich wäre beleidigt gewesen, wenn du was anderes gefühlt hättest. Ja, 10 Jahre sind eine lange Zeit. Es sind 10 Jahre gut investiert. Wir haben ja zahlreiche Feinde besiegt, Bedrohungen überwunden. Langweilig war es nie. Und Teal'c sagt auch, nee, wir haben doch viel erreicht und Atlantis braucht dich. Und Carter meint hier ein Teil von. Mir freut sich auch darauf, aber ein Teil von mir denkt sich auch, naja, vielleicht ist es zu früh, dass ich hier meine Arbeit vielleicht unfertig verlasse. Und Teal'c meint aber, ja, die Arbeit wird fortgesetzt, nur halt einem anderen Ort. Sie wurden unglaublich geehrt, Körnegrad, und ich glaube, sie sollten hier annehmen, das annehmen und Folgendes wissen. Obwohl wir vielleicht nicht mit ihnen gehen werden, hier, SG1 ist nie weit weg. Sams Augen sind schon sehr recht tränenreich und sagt dann, okay. Also ich kann immer mal zu Besuch kommen oder was und ja, hier was erwarten oder euch zu Besuch erwarten. Nicht notwendige Pferde könnten mich nicht fernhalten, meint Teal'c. Und dann, oh, hallo. Sagt er noch, netter Rückruf, die Kater. In der Tat, meint Teal'c. Und sie umarmen sich. Und Carter sagt dann, es ist Zeit zu gehen und sie verlassen den Raum. Und ja, zu der Szene kann man noch sagen, dass Christopher Judge hier bei dem Produzenten, also die Dreharbeiten, da den Gefallen getan hat und irgendwie für Mindestlohn arbeitete, weil das Budget der Folge irgendwie schon ohnehin knapp war. Im Gegenzug versprach ihm der Produzent dann, dass er in der späteren Folge der 4. Staffel dann einen größeren Auftritt haben würde. Und das haben sie dann auch dann später gemacht und ja, dann geht's im Atlantischen Gate Room wieder weiter.
Genau, hier sind aber noch ein paar andere Sachen zu bemerken. Hier irgendwie auch merkwürdig, Carter sagt ja auch so wegen, ja, hier, ich werde diesen Ort ja fürchterlich vermissen und alle von euch, weißt du was? Also mal ganz ernsthaft, hallo, TPMs, man kann, ne, also Carter kann hier einen 9-to-5-Job machen, die kann nach Feierabend wieder nach Hause gehen. Also das ist irgendwie auch irgendwie strange, strange, strange. Dann gibt es noch, so ja, genau, hier diese Verabschiedungsgeschichte ist natürlich dann auch eine Widerspiegelung davon, dass SG1 jetzt aufhört. Außerdem, Teal'c fragt ja auch noch so von wegen, ob Teal'c sie irgendwie besuchen würde. Und er sagt dann, ja, undomesticated equines could not keep me away. Das ist genau derselbe Scheiß, den Jack O'Neill bloß noch andersrum gesagt hat in der Folge Birthright, ne? Also da sagte er, undomesticated equines could not remove me. Genau, im SGC-schen, im Atlantischen Gate Room geht es weiter. Ne? Es ist natürlich das große Willkommensaufgebot dastehend und Shepard bei McKay, hey, was ist denn das da? McKay hat da irgendwie so einen Fruchtkorb und mir geht dann, ja, das ist doch geil, ne? Hier ist doch irgendwie Früchte von allen möglichen Welten, die wir irgendwie mit denen wir Handel betreiben. Ne, dachte, das wäre irgendwie eine knorke Idee. Ich habe ey, das ist doch lame. Und McKay guckt dann runter, hä? Was hättest du denn gemacht? Ja, hier, blum! Das könnte doch ihre
ihr Quartier aufhübschen und also wegen und wendet sich dann an einen Wissenschaftler, drückt ihm das Fruchtkörbchen in die Hand und sagt so, hier, mach dich damit von Acker und ja, hallo, na ja, welcome to Atlantis, it's nice to be here und ja, es werden ein paar Pleasantries ausgetauscht, na hallo hier, na, hallo Sam, und dann wechseln wir in eine Taverne, ne, Rakai. Tätowiert in dem Moment Ronons Unterarm. Das ist übrigens die Erklärung dafür, warum man dann später dann, also man hat bisher immer das Tattoo irgendwie abgedeckt. Ne? Und das ist natürlich jetzt hier, ne? Also hier der Darsteller. Jason Momoa hat ein Tattoo im Unterarm und das ist dann die Erklärung, warum man das dann plötzlich sieht. Ja, man haut sich irgendwie so ein bisschen gegen sich. Ja, Ronan ist dann da irgendwie. Aua! Ronan kriegt dann einen. Ja, man macht sich ein bisschen lustig darüber. Und er sagt dann, ja, hier, wir haben hier alles mögliche Scheiß gemacht. Ne? Essen, trinken, Race töten. Ja, man hätte sogar irgendwie zwei Schiffe runtergebracht. Und ja, guck mal, man die sagt, warte mal kurz. Sorry, es hat natürlich nicht. Taya berichtet dann so, hey, wir waren am Anfang 5 Leutchen, dann haben wir Marika auf unserem ersten Assault verloren und Hemai haben wir letztes Jahr verloren. War nie einfach, konnten nicht mehr viel arbeiten, aber wir haben es geschafft. Ja, und Ronan dann großzügig, hey, da könnte ich euch vielleicht helfen. Tila tritt ihn dann irgendwie fast vors Bein und Ronan, scheiße. Nee, wir können euch doch nicht helfen. Und ja, Ronan dann hebt sein Glas und sagt dann, hey, to Marika and Hemai. Marika and Hemai! Und dann sind wir in Carters Quartier. Carter hat dann irgendwie packt ihr Zeug aus. Lustig, sie packt nämlich aus auch ein Foto von General O'Neill. Sie bedankt sich, come on in, hast du nicht gesehen. Irgendwie McKay kommt dann dazu und kommt mit Blumen rein. Und Carter berichtet ganz toll, ach, das hier, das sind Früchte von allen Völkern, die wir handeln. Mit denen wir Handel betreiben, ist das nicht geil? Und McKay will dann irgendwie Son of a... Ja. Er haut die Vase auf den Tisch und Carter, hä? Worum geht's denn hier überhaupt? Ja, und dann wird's ein bisschen awkward. McKay so für mich, ja, ich sehe schon, ich treffe mich mit jemandem und ja, das ist auch schon kacke, ne? Unsere Vergangenheit. Und Carter, hä? Ja! Das ist doch irgendwie scheiße und übernimm mal kurz. Ja, McKay dann auf jeden Fall. So fing, ja, ich möchte nicht, dass das Ganze awkward wird und so, ja, mir geht's auch schon gut. Und ja, hab ich auch mal. Auf jeden Fall stürmt dann Ronan irgendwann rein, ey, ich hab gehört, du bist hier in der, du hast jetzt hier die Leitung. McKay dann so, ey, das ist Colonel Commander Carter, das ist Ronan. Und Carter, ach, das ist der Satyranar. Ja klar, du bist hier Teil des Teams. Was kann ich denn für dich tun? Ich möchte hier ein paar Freunde nach Atlantis bringen. Und man sagte mir, ich muss das erst durch dich klar machen. Und Carter druckt so ein bisschen rum. Ja, tut mir leid. Wir haben hier ein paar Security-Protokolle aufgestellt. Das IOA hätte das verbockt. Also, was heißt verbockt? Wer hätte das aufgestellt und ja, aber das sind doch meine Leute und ja, du bist doch hier der große geile Kerl. Du bist doch hier der große geile Typ in charge. Ja, ne, und also das ist auch irgendwie eine affige Szene. Als ob Carter was dafür könnte, dass hier das IOA hier Security in place gebracht hätte. New regulations apply to everyone und außerdem bin ich nicht Dr. Wee. Ja, Ronan dampft dann wieder ab und das ist auch geil. Carter, wow! Ist ja immer so. Und McKay, ja, hey, hast du einen guten Tag erwischt. Und dann gehen wir auf einem außerirdischen Planeten in dem Dörfchen weiter.
Da ist der Tyrus, der irgendwie die unterrichtet. Hier arbeiten wir dran. Okay, hier, mach mal schnell. Und hier, los. Du hättest ja Zeit lassen können. Wir mögen es hier. Also, wir können hier doch ein paar Tage bleiben. Und Rodan, ja, wo gehst denn du dann hin? Also, ja, wo auch immer hin, mein Tyrus. Das ist doch schöne Dinge, dass man hier nicht gebunden ist. Du gehst dahin, wo du willst, wie du Bock hast, dies, das, Adanas. Rodan meint das, ja, okay. Ich hatte gehofft, hier können wir irgendwie ein bisschen mehr Gastfreundschaft erwarten. Mach dir keine Sorgen, verstehe schon, aber nicht jeder bekommt eine Einladung nach Atlantis, Matthias. Und Rodan bleibt das bestehen. Schau nicht so überrascht, hier, sie reisen so viel durch die Galaxie, dass wir früher oder später die Gerüchte da irgendwie über die neue Stadt, die da die Ancients da irgendwie jetzt wieder bevölkert ist, hört man immer mal was. Ja, tut mir leid, aber ich wünschte, ich hätte von Anfang an ehrlich sein können, sagt Ronan. Und Kiri meint, dass eben der Vertrauen in dich gesetzt wurde und ja, da hätte ich jetzt auch nicht weniger erwartet. Ja, aber trotzdem, naja, wie auch immer, kannst du da nicht eine Ausnahme machen. Ich wollte ihr Freund sein, meint Ronan, und Tiere meint, nee, du bist hier ihr Verbündeter als eine Art Gast. Ich, Rakai und Ara, wir sind Freunde und ich werde nicht bezweifeln, dass sie gute Menschen sind. Sie haben dir geholfen und die Race da bekämpft. Aber das muss man respektieren, aber heißt jetzt nicht, dass du dich irgendwie ihnen verpflichtet fühlen musst. Wir hängen zusammen und sind eigentlich eine Gruppe nach dem Motto und gehörst zu uns. Auf Atlantis, geht schon in den Kontrollraum vom Balkon aus, wo Sam da über die Stadt blickt, hat eine Atlantis-Uniform jetzt an und Shepard meint, dass es doch ziemlich beeindruckend ist und Carter findet es auch sehr überwältigend. Von jemandem mit deiner Platte kommen, sagt das etwas. Also, ja, wenn jemand so wie du das sagt, dann ist es was. Dein Name stand doch auch auf der Shortlist, mein Carter, und ja, weiß ich, das Liz hat angeraten, Politik und Bürokratie, das ist ein bisschen, ja. Hab sie nicht beneidet, dich beneide ich auch nicht. Carter bedankt sich und, ja, für die meisten ist das hier mit Liz noch nicht vorbei mit uns. Sie ist immer noch da draußen. The truth is out there. Glaubst du wirklich, dass es da noch eine Chance gibt, dass sie lebt? Und Shepard sagt, ja, es gibt da nur einen Weg, das sich herauszubekommen. Was? Also schlagen sie vor, dass wir zurückkehren. Und Shepard sagt, naja, hätten wir früher tun sollen, aber das IOI hat ja keinen Bock drauf. Jetzt hast du ja das Sagen, ne? Könntest du ja mal Greenlight geben. Sie sagt aber, nein, zu gefährlich, mach mal nicht. Ja, gefährlicher als es letzte Mal kann es ja auch nicht sein, meint Shepard, aber Carter sagt, nee, Unterschiede sind unterschiedliche Umstände. Und Shepard meint, dass eben nur diejenigen, die uns den Vorteil verschafft hat, ne, die ist da jetzt und das ist der einzige Grund, warum wir eben noch hier sind. Ja, Carter mag die Idee nicht, sie zurückzulassen, aber das noch eine Selbstmordmission dazu machen, das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte. Nun, du kommst hier mit einem Plan, der sogar eine externe Chance hat. Aber da kann ich nichts machen. Naja, fair, immerhin, meint er. Ja, dann gehen wir ins Gym, wo Ronan eben seinen athosianischen Kampfstock dreht und Tila ist da auch in dem Raum mit zwei Stöcken, dreht sich darum und halt auch, glaub, irgendwie war sie da irgendwie mit einer Augenbinde, weiß ich gar nicht. Ja, und trifft den.
Wo hast du denn eine Augenbinde gesehen?
Doch, sie hatte doch eine Augenbinde. Sie hat das Kampftraining mit Augenbinde gemacht.
Achso. Ja, natürlich. Sie hat das blind durchgewirrt, ja, klar. Genau. Man hat die Augen verletzt. Ich dachte so, hä? Weißt du, ich dachte so von wegen, hey, wo hat die sich denn jetzt am Auge verletzt?
Nee. Also sie trifft den dann Howells auch und das ist eher untypisch, wie man jetzt feststellt, ne, bist ein bisschen abgelenkt und drohne, nee, mir geht's gut, was ist denn los mit dir? Ach, mir geht's gut, da ist nichts. Okay, dann können wir jetzt weiter trainieren oder was? Und sie schlägt ihn dann wieder eins über die Rübe und er so, ja, gibt nichts. Dann noch ein und hier Füße weg und so weiter. Und ja, okay, dann hier, hör auf mich zu schlagen, meint Roland. Und sie zieht dann ihre Augenbinde ab, ja.
Genau, in dieser Szene ist es übrigens so, dass das wohl in mehreren Schnitten gedreht worden ist, weil wir sehen nämlich, dass Ronans Kette verschieden, also da sind ja irgendwelche Teile dran und die wechseln immer die Position. Also nicht so von wegen, dass es mal nach rechts oder links schwenkt, sondern was ich weiß, du hast halt 1, 2, 3 und plötzlich ist es 3, 2, 1. Also die sind plötzlich irgendwie durcheinander, das ist wohl ein paar Mal dabei kaputt gegangen oder die haben es irgendwie ein paar anderartige Ketten oder so als Prop gehabt und das ist nicht konsistent.
Ronan sagt dann, dass er jetzt irgendwie darüber nachdenkt, Atlantis zu verlassen. Tila sieht ein bisschen aufgebracht aus. Wo willst du hin, Junge? Naja, ich muss die Wahl zwischen Atlantis und musste wohl die Wahl zwischen den Atlantis und deinen Satheda-Freunden irgendwie machen oder was? Ja, es sind halt mehr als meine Freunde. Das ist Familie. Und wir waren immer füreinander da und das verstehst du wahrscheinlich nicht. Und naja, da bin ich anderer Meinung. Mein Atosianer hier für ein Zuhause hier in Atlantis zu verlassen, war eine schwierige Entscheidung. Ich war ein Anführer und trotzdem habe ich es gemacht und große Momente erlebt, dies, das. Ja, also, und hast du das alles geschafft so? Es gab Momente, in denen ich irgendwie das verraten Gefühl hatte, hast es geschafft. Naja, nee, manchmal keine Ahnung, überdenke ich nochmal die Entscheidung. Aber dann erinnere ich mich, dass ich hier auch viel tun kann und die Menschen in der Galaxie hier helfen kann. Könnte ich in meiner Heimat mal jetzt nicht so wie jetzt hier. Dann geht's in der Messhall weiter. Ronan sitzt da am Tisch, isst was und John kommt da auch mit dem Tablet und es wird sich gegenübergesetzt und Ronan, ja, der Thiel hat bereits mit dir gesprochen, was? Ja, ein kleines Gespräch. Naja, lass mal hören. Ja, was hören? Naja, was du immer zu sagen hast hier? Nee, was denn? Wirko, nix? Nee. Schabbat dann, ja, hier. Na, das muss ich nicht, denn du weißt schon, was ich dir sagen werde. Du bist ein wertvolles Mitglied meines Teams und wäre schwierig, jemanden zu finden, der deinen Platz annimmt und Ronan so. Und dass sie vielleicht denken hier, dass du zurückgehst, um etwas zu finden, was du verloren hast, aber es gibt nichts, zu dem du zurückkehren könntest. Ne? Satheda ist doch Fujikado und auf der Flucht mit deinen Kumpels zu leben, das wird dir das auch irgendwie nicht wieder bringen. Ja, kannst du mir so nicht sagen. Ja, muss ich auch nicht. Und Ronan sagt, ne, hier, vielleicht geht's auch nicht darum, dass ich versuche, die Vergangenheit zurückzubringen. Ja, was ist es denn dann? Naja, sie brauchen mich, haben sie schon immer. Ich bin derjenige, der sich um sie gekümmert hat und sie Leben nach Hause gebracht hat, wenn man in die Schlacht gezogen ist. Ja, du bist ein Mann, Ronan.
Du bist ein Mann, Ronan. Ja, klar, ne, darum geht's vermutlich auch. Knickknack, ne, der mit Ronan zusammen. Also du hast eine Frau, mehrere Kerle. Also man könnte die satedanische Gesellschaft ja wieder auferstehen lassen. Dauert halt nur ein bisschen.
Ja, schwierig. Du kannst nicht erwarten, sie für immer beschützen zu können und ja, wahrscheinlich nicht, aber da kommt ihr ja ins Spiel, ne? Wir haben hier ein paar Infos über so ein Race-Ziel, ne? Und Shepard meint, dass, ja, die Race und die Replikatoren schlagen sich doch gerade da rum, wäre ein bisschen kontraproduktiv, jetzt da irgendwie eine Operation zu starten. Ja, ich habe die Meinung, du änderst das, deine Einstellung, wenn du die Details hörst. Ja, okay, dann sag an. Nee, noch nicht. Ich will, dass Tira, Ara und Rakai dabei sind. Und dann geht's off-world in der Taverne weiter, wo es Team Shepard da bei den Satedanern rumhockt.
In der Taverne. Shepard sitzt da mit den anderen am Tisch. Die Taverne ist sonst empty, also vielleicht hat Ronan sie rausgeschmissen, alle anderen. Und ja, der Plan ist wohl, ne, man hat schon ein bisschen was erzählt. Shepard fragt mich nach, ihr wollt ein Race Lab angreifen? Also bitte, das ist doch Crazy Talk. Und ja, Weapons Research Facility, sagt dann Ara, aber es ist doch irgendwie unterbesetzt. Und ja, die Wraiths werden ja auf allen, also ne, die Satedaner erzählen halt ein bisschen was. Das wechselt immer so. Die Satedaner die Wraiths werden an allen Seiten angegriffen. Die haben nicht mehr die Ressourcen, um da alle Facilities zu bewachen. Und McKay hat aber dann schon wieder Spitzfindigkeiten zu wegen, ihr habt unterbesetzt gesagt, nicht unbesetzt. Das ist ein großer Unterschied. Ne, könnten das aber handeln und Ja, Shepard hat aber dann auch ein bisschen die Skepsis gefressen, hat sich ein bisschen von Rodney anstecken lassen, so von wegen, ja, wie wollt ihr das denn, ne? Also warum macht ihr das dann nicht alleine? Ja, ne, könnt ihr das nicht alleine? Ja, doch, können wir schon. Na, aber wir brauchen eure Hilfe, um dann da wieder wegzukommen. Und Shepard, ach so, wir sind die Fahrer. Ja, auf jeden Fall, da grinst dann irgendwie, holt dann irgendwie eine Rolle aus dem Jackett und rollt die dann aus, also so ein Plan. Ne, hier, das ist ja Half-Day Journey from the Gate. Ne, also mit dem Schiff wäre das viel, viel einfacher, ne, bevor da irgendwie Verstärkung ankommt. Ja, ne, können ja fliegen, ne, so von wegen, ihr macht dann die Beinarbeit und ja, also Shepard lässt sich da auch so langsam so ein bisschen beknien und man hat dann doch ein paar Bedenken und dann kommt Ronon an, der hat nämlich dann die wichtigen Infos, obwohl ja eigentlich man erwarten könnte, dass die Satyrdaner das dann erzählen, also die anderen. Und ja, Ronon sagt nämlich hier, eine der wichtigen Dinge, an dem sie gerade in diesem Labor arbeiten, ist diesen Replicator Attack Code auszuschalten. Wobei ich das auch irgendwie interessant finde, wie hast du denn einen Replikator Attack, wie hast du denn so einen Attack Code, der eigentlich alles andere überschreibt und dann haben die noch Zeit zu forschen? Ach nee, das sind ja Hirndrehungen. Tila kurzt sich dann, ja, dann ist dann das überhaupt möglich. Und McKay, der Code ist ja schon mal deaktiviert worden. Also, puh, ne, könnten ja auch die Rays gewesen sein, die das beim ersten Mal gemacht haben. Und dann, das können wir doch nicht geschehen lassen. Und Tila stimmt dem Ganzen dazu, Ara nickt und Taya fragt dann, ja, seid ihr dabei? Und dann laufen Shepard und Ronon durch das Städtchen. Hier hatte ein findiger Zuseher bei der IMDb berichtet, es gibt in dieser Szene eine Frau, die Straße fegt. Die hat den Besen aber irgendwie 20 Zentimeter über dem Boden und fegt die Luft.
Muss auch gereinigt werden vielleicht. Ne?
Ja, ja, Luftfilter mal neu.
Genau.
Manuel. Ja, Shepard schmiert dann noch ein bisschen Honig um den Bart. So, ne? Ihr seid da doch durchaus eine gute Bande da irgendwie, aber... Ja, okay, wenn ihr da irgendwie so ein halbseitiges Scheiße machen wollt, das sind eure Ärsche, ne, und dann, ja, ne, Ronan beruhigt dabei. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das machen, aber, ja, aber diesmal habt ihr ja Leute dabei und ich möchte da ungern irgendwie bei zwischenstehen. Ja, im Englischen sagt er Big Pissing Match. Weißt du, was sie im Deutschen sagen? Maybe the first time doing it with company, though, and I don't want to turn it into a big pissing match. Das wäre mal interessant gewesen, was die im Deutschen dazu sagen. Ja, ne, so von wegen, ja, okay, hier dann, Ronan sagt dann, ja, also ich werde auf meine Gruppe aufpassen oder, ne, also auch aufpassen, dass sie keinen Scheiß machen. Das machst du dann bei deinen Leuten. Und ich habe, hey, beim letzten Mal war das noch auch noch dieselbe Gruppe, also die zweite Gruppe, wäre auch seine Gruppe. Ja, sagt Ronan, ja, tut mir leid, ne, also ich habe mich entschieden, ich werde Atlantis verlassen. Und dann gehen wir in Ronons Quartier. Und Carter steht dann da drin, während Ronon kommt. Carter kommt dazu und wird hineingelassen. Und er ist schon am Packen. Sie sieht das und fragt natürlich sinnlos nochmal nach, ob er denn packt. Ja, Carter, also bitte, das war irgendwie alles merkwürdig. Du hast den ganzen Krempel hier hingebracht, ne, weil du glaubtest, das Land ist deine Heimat und dass du hier glücklich wärst. Und ja, war ich ja auch. Und ja, deine Freunde sind ja irgendwie besorgt. Und so Carter versucht es auf mehreren Ebenen, aber er wiegelt das immer noch ab. Und Carter, du hast doch hier Wurzeln geschlagen, hast du nicht gesagt. Ach, und er könnte doch jetzt nicht einfach weggehen. Ja, verlässt ja dann nicht den Fight irgendwie, sondern er hilft auf eine andere Art und Weise Atlantis. Er wird mein Leben da auch irgendwie für einsetzen. Und hast du nicht, Carter, ja, Loyalität, Weisheit. Ja, ne, so von wegen, ne, kann ja nicht so einfach sein, was ihr da vorhabt. Und, aber Ronon interessiert das alles nicht so ganz, das wird man schon rausfinden. Und, am Ende des Gesprächs noch irgendwie, ja, so von wegen, Carter bittet ihn dann nochmal, hier, musst du auf jeden Fall deine Entscheidung mal überdenken. Und Ronon, wenn ich das nicht tue, dann werdet ihr mich aufhalten. Und Carter dann auch ganz trocken, ich hoffe, es kommt nicht da. Also mal ganz ernsthaft, würde man Tiag irgendwie aufhalten, wenn der das SGC, also das ist...
Schön über den Aufballern erstmal.
Also. Das macht keinen Sinn. Wir sind auf diesem Race-Planeten in der Nähe des Stargates. Wir sehen einen Puddlejumper, der da durchfliegt und sich dann tarnt. Mal wieder erst durchfliegen, dann tarnen. warum auch immer. Im Jumper sind Shepard und das ganze Team halt, Tyres Leute, und Tyre gibt ein paar Anweisungen, wo man denn landen sollte, ne, weniger Widerstand, und Shepard bestätigt das und fliegt dann dahin. Und hier nochmal ein bisschen über den Plan, ne? Wir leiten, ihr schaut rüber, also ihr guckt, dass wir von hinten nicht angegriffen werden, wobei das ja eigentlich nicht der Plan war. Der Plan war ja eigentlich, ne, so wegen, die gehen rein und der Jumper holt sie nur ab. Also, dass die jetzt plötzlich mitgehen, also im Sinne von aktiv da reingehen, was sie ja gleich auch tun, das war eigentlich nicht Teil des Plans.
Ja, da wird das John bestimmt drauf beharrt haben, irgendwie. Aber.
Nee, keine Ahnung, das war ja auch Johns Idee, so von wegen, ne? Also wegen hier, Designated Driver hast du nicht gesehen, nicht, ne? Also, wir wollen da nicht einen Pissing-Contest, ne? Also, ihr könnt da tun, lassen, was ihr wollt. Also, das ist auch irgendwie merkwürdig. Ja, Tyre hat so eine ungefähre Location, leider aber nichts Definitives, irgendwie zweiter, keinen exakten Floorplan, Second Level, High Security Sector, da wäre es wohl drin. Wenn ihr doch nicht wisst, wo ihr hin müsst, dann ist es doch irgendwie auch nicht sinnvoll, dass wir euch dann folgen, ne, andersrum, dass ihr uns folgt, aber man kennt sich da besser aus, ne? Man hätte Ahnung mit Race Facilities und McKay, ist doch nicht das erste Mal, dass wir sowas machen, und ja, Rakai dann auch irgendwie so, ja, hier, wie viele Race hast du denn im Hand-to-Hand-Combat getötet? Und McKay, darum geht's doch gar nicht. Und aber McKay lässt das nicht. Also bitte, wir haben ganze Hive-Schiffe auseinandergenommen. Na, also im Vergleich zu uns seid ihr Amateure. Rakai ist dann auch eher aufgebracht und für McKay ja die Gurgel, aber Ronon hält ihn dann zurück. Ja, Shepard, ja, okay, wenn wir nicht zusammen spielen können, dann lass uns das auch nicht tun, ne? Aber so von wegen, wir müssen uns jetzt hier irgendwie mal aufteilen. Second Level, cool, und hast du nicht gesehen? Ja, ja, gut, gut. Approaching Target Location, und dann gehen wir in ein Race Labor.
Das Team Ronon zwingt die Tür da auf, man eilt da mit den Waffen hinein. Die drei Mitglieder des Teams Shepard folgen da auch. Es wird geprüft, nicht ihr Lebenszeichendetektor und so weiter. Dann gibt es da irgendwie einen Wraith-Wächter, der wird rumgeballert. Tyre findet eine geschlossene Tür. Da ist es, meint er, und da beginnt er irgendwie auf die Platte da zu tippen. Da passiert erstmal nichts. Und beeil dich doch mal, meint McKay. Ja, habe ich jetzt Ronon. Tyre bewegt sich auf dem Weg. Was? Und Ronon hebt einen Blaster auf und feuert darum. Die Platte, ja, geht dann irgendwie bumm und die Tür geht auf. Und eine kleine Kammer ist da wohl mit so einem Aufzug, so groß wie eine Aufzugskabine. Was ist denn das für eine Maßeinheit? Okay, naja, jeder rein jetzt hier, mein Tyre. Und während Tyrus und John da Wache halten, gehen alle in diese Kammer. Dann folgen die beiden und Tyre aktiviert die Platte und dann schließt es sich und man wird so weggebeamt, wie man eben das auch von den Darts kennt, diese Transport-Beam-Strahl-Variante. Man rematerialisiert dann in dieser Einrichtung und da sind halt so auch Race-Wachen, aber die sind halt in der Mitte und ja, die beballern sie dann schnell weg. Ja, Tyre meint, hier, wir gehen den Weg und ihr geht den Weg, und Ronon sagt, Shepard sagt, hier, dann melden sie mal durch, wenn sie irgendwas finden, und ja, meint Ronon, was? Achso, Team, oh, dass hier immer Dex steht, das ist so verwirrend. Ronon beginnt abzuhauen und, das Team Ronon beginnt abzuhauen, aber er wendet sich noch kurz zu John. Ach, ist kompliziert. Viel Glück, bla bla bla. Und Ara Ronon. Und ja, gehen wir halt. Und es wird dann gegangen in einem Korridor. Shepards Team bahnt sich dann den Weg durch die Gänge und man findet sich da in der Lebensmittelkammer wieder. Da sind auch Menschen in Kokons, das hat man jetzt länger nicht gesehen, aber ist uns ja noch bekannt. Und Shepard meint, hier, denkst du, das sind Testpersonen? Und McKay sagt, na, es sieht eher wie so eine Phrase-Version von irgendeinem Bahnhofsautomaten nach dem Motto aus. Ach, ich hasse die Typen. Aber wir können ihnen wirklich nicht helfen. Wir müssen jetzt hier weitermachen. Mein Shepard McKay stimmt dem zu und sie verlassen da eher zögerlich die Kammer. Ja, es war viel zu leise und zu einfach, mein Shepard. Also er traut dem Braten irgendwie nicht. McKay sagt, ja, ich mag leise, ruhig und einfach. Ne, ist mal eine schöne Abwechslung. Dann sieht man auf Johns Lifesign-Detektor mehrere Signale irgendwie an der Ecke rum. Stehen, wie auch immer. Und ich habe so, Ralph! Einer der Race-Leute kommt um die Ecke und John Ford auf den und dann zweiter in Sicht, einige Entfernungen, und dann sehen wir eben, wie Ronons Team oder Ronon das auch wahrnimmt, dass da irgendwie die P90-Waffenfeuer am anderen Ende, würde ich jetzt mal sagen, da irgendwo ist. Und Kaiser Ronan warte, aber der stürmt schon los und ja, will Team Shepard sozusagen irgendwie helfen, so wirkt es. Ja, es kommen da immer mehr Wachen, also es wird sehr brenzlig und einer von ihnen gibt da auch einen Glücksschuss auf Tela ab, sozusagen, oder mit dem Betäuberding und sie zerknittert auf dem Boden, bewusstlos. Ja, so könnte man es auch beschreiben. Ja, John feuert da immer noch weiter, ne, und greift dann nach Telas Weste, beginnt sie da ein bisschen wegzuziehen. Rodney, ja, schießt ja ungern, aber hier in dem Fall macht das auch, macht so Deckungsfeuer und ja, ihr müsst es halt gesehen haben. Das ist kompliziert zu beschreiben. Hier macht die Tür auf, mein Shepard zu Rodney und der, ja, hier zur Hölle damit. Er tritt mehrere Schritte zurück und dreht da an einem Knopf an der Tür und dann ballern sie noch da drauf und irgendwie geht dann die Tür trotzdem nicht auf und ah, komm schon, das hat doch eben funktioniert, meint McKay. Dann sehen wir Ronan da rumrennen. Ja, Race niederschießt im Vorbeigehen. Achso, Ronan versucht das jetzt irgendwie von innen da irgendwie die Fasern zu manipulieren. Also er greift da, glaube ich, richtig was mit der Hand so rein und squeech auch eklig und John feuert weiter irgendwie auf die Rays. Also ja, während er sich da irgendwie duckt und versucht nicht getroffen zu werden. Die Türen gehen dann tatsächlich auf und so, aha, ich hab's geschafft, mal da. Und John haut auf ihn und dann werden aber wieder von der Betäubung betroffen und trotzdem die Stadt da. Und er schockt John an, der zu Boden geht. Rays vielleicht da strömt da rein. Kümmert sich aber erstmal nicht um ihn und ein zweiter geht zu John und entwaffnet ihn, schleppt ihn da mit und Tila wird auch wieder weggezogen, so nach dem Motto und ein Race geht da auch lang in Sichtweite so einen Flur entlang und sobald er den Korridor verlassen hat, sieht man eben, dass Rodney sich anscheinend versteckt hat, ohne dass wir das mitbekommen haben und der hat sich praktisch so als Nahrung in dieser Race-Wand-Dings-Kammer oder wie man es nennt so versteckt und anscheinend wurde da nicht bemerkt. Komisch. Später sieht man Rodney sich dann eben den, ja, hat sich da ausgeschält, in Anführungszeichen, den Korridor entlang gehen und kriegt fast einen Herzanfall, als eben Tyre, Rakai und Ara um die Ecke kommen und er seufzt erleichtert, oh, Gott sei Dank, ne, hier, die drei seid's hier, die haben Tela und Shepard und Rakai hebt sein Betäubungsdingens und er schießt John Rodney und der jammert, fällt zu Boden und dann kommt ein Race auch noch und sagt hier, bring ihn mit und Rakai hockt sich dahin und schaut nochmal Rodney an. Aha, und wer ist jetzt der Amateur? Also ist ein bisschen so dieser Haut drauf, Bold
von der Gruppe. An der Stelle noch kurz, der Race wird gespielt von Scott Heindl, einmal Akte X, einmal Poltergeist, einmal Viper, einmal Werner von Strucker in Agent Nick Fury, ihr Einsatz in Berlin. Dreimal Millennium, einmal First Wave, einmal Dead Zone, einmal Twilight Zone. Fünf weitere Male taucht er auch nochmal als Race in SGA auf. Graham in The Art of War 2 und einmal Once Upon a Time in Summe 53 Rollen.
Genau, dann haben wir eine Miniszene im Gate Room. Atlantis, das Stargate ist aktiv. Ronan fliegt da, ja, wie so in, nicht in Zeitlupe, aber wie man es kennt, so rückwärts und ballert dann noch irgendwie aus Reflex eher Richtung Tor, weil es würde ja nichts bringen. Gut. Und ja, Radek steht da und schockiert, guckt da hin und da sind noch ein paar Marines oder wie auch immer. Was denn passiert, meinte Denker? Und Ronan, ja, ich muss ja sofort mit Colonel Carter sprechen. Er rast die Treppe rauf und Radek sieht ihn nur verwirrt an. Und dann geht's in dieser. Ja.
An der Stelle noch kurz, das ist so nicht möglich. Wir haben gehört, dass das ohne Jumper eine halbe Fuß, also einen halben Tag Tagesreise weg ist. Wie ist Ronan so schnell da jetzt hingekommen? Weil er kann keinen Jumper fliegen, er hat kein Gehen. Ja. Ne? Also da hätte SGA vermutlich schon längst irgendwelche, ja, das hatten wir heute ja auch schon mal, da hätte dann das SGA schon deutlich mehr irgendwie Verstärkung geschickt, wenn die sich ein paar Stunden nicht gemeldet hätten. Also das ist auch irgendwie merkwürdig.
Genau, dann geht's nicht weiter unmerkwürdig in dieser Race-Waffenforschungseinrichtung weiter.
Wir sind zwar in einer Zelle, SGA, das Team liegt da rum, betäubt und alles wacht so nach und nach auf, ne, außer halt Ronan. Und ja, Shepard sieht direkt, Ronan ist nicht dabei. Ne, so wegen, also Ronan und seine Leute sind nicht hier, das ist auch ein gutes Zeichen. Und McKay, der dann auch so langsam seine Grogginess abschüttelt, sagte, nein, Die Ronons Leute sind hier der Grund, warum wir hier sind. Sie haben uns in eine Falle gelockt und hey, was? Ja, ich bin in sie hineingerannt. Also als ich hier einen strategischen Rückzug angetreten habe, da haben sie mich gestunt. Und ich habe, wirklich? Ja, das kann man schlecht missverstehen. Und Tila hat direkt andere Sorgen. War Ronon denn dabei? Und man hat ihn nicht gesehen. Und dann kommt der Race wieder, hat zwei Wachen dabei, zeigt auf McKay so den hier und Herr Shepard schmeißt sich da irgendwie zwischen und so von wegen, ja, haltet doch mal an, aber dann wird er schon umgestunt. Ja, McKay wird mitgenommen und Tila hat nichts Besseres zu tun, als jetzt so, Rodney, bleib stark und ich versuch's. In der heimischen Krankenstation geht es weiter, Ronan wird da ein bisschen behandelt, sagt die ganze Zeit, aber mir geht's gut. Berichtet dann auch, ich habe versucht, Radiokontakt mit Colonel Shepard aufzunehmen, aber keine Antwort gekriegt, auch von Tila und McKay nicht. Und Zelenka, was ist mit den Satedanern? Ja, wir sind getrennt worden. Na, also vielleicht haben die Racy auch gekriegt. Und ja, so viel zum Thema Piece of Cake, sagt Zelenka. Und Carter, ja, so hier, ne, kein Support mehr, das ist jetzt Rescue and Recovery. Und Zelenka solle bitte einen Jumper fertig machen. Er bestätigt das. Und ja, ne, Ronan wirft noch ein. Ja, sie werden uns ja erwarten. Und dann sagt Carter, mach da zwei Jumper raus. Und ja, wir sehen einen McKay, der durch einen Race-Korridor geleitet wird und will dann wissen, was habt ihr denn jetzt irgendwie mit mir vor? Und also ich mag keine Überraschung, hast du nicht gesehen? Der Race unterbricht ihn, wir brauchen deine Unterstützung. Und womit denn was? Du hast doch hier eine Basecode rumgefummelt für die Replikatoren. McKay tut dann auf dumm. Der Race kommt ihm dann drohend näher und dann sagt, ja, okay, vielleicht habe ich ein paar kleinere Anpassungen gemacht und so von wegen. Na, der Race berichtet dann, wir haben jetzt ja nicht das erste Mal, dass wir auf die Replikatoren treffen und McKay ist dann überrascht, so von wegen, ja, ihr habt das also deaktiviert und das bestätigt der Race auch. Die Galaxie war unseres und dann sind diese Dinger aufgetaucht. Na, also bitte, das ist doch hier wirklich abscheulich. Na, die sind noch nicht mehr wirklich am Leben. Ne? Also, ja, ihr könnt sie nicht essen, also sind sie nicht zu nutzen, sagt McKay. Und das sind Maschinen. Maschinen können umprogrammiert werden. Und ja, was wollt ihr jetzt von mir? Ja, wir wollten hier den Deactivation Virus wieder einfliegen, aber das ging nicht. Ne? Also vermutlich musst du erstmal deine Änderungen hier zurückmachen, damit wir dann unseren Virus wieder einschleusen können. Und okay, ja, so einfach ist das ja nicht. Ne? Und dann sagt er so, oh, kein Problem, hier haben wir Test-Subject für dich. Und dann wird McKay in einen Raum geführt und da ist ein Stasisfeld und da ist ein Replikator drin. Der Replikator wird gespielt von Byron Lucas, einmal Highlander, einmal Sliders, einmal Viper, einmal First Wave, einmal X-Factor, einmal Supernatural, in Summe 51 Rollen. Im heimischen Gate Room sehen wir, wie Puddle Jumper fertig gemacht werden und das Gate geschickt werden. In einem der Puddle Jumper sehen wir Carter, Ronan und Zelenka, zwei Marines und ja, ne, Carter hat wohl darüber nachgedacht und Carter rudert hier ein bisschen zurück und sagt dann, ja, egal was, wofür du dich entscheiden wirst, ne, wir werden deine Entscheidung respektieren, Ronan, und Ronan, ja, okay. Na, also wir machen jetzt auf jeden Fall das Beste raus, sagt Carter, und im Replikator Lab geht es weiter. Der Race kommt rein, ist wohl ein bisschen Zeit vergangen und fragt dann, na, Dr. McKay, wie ist denn Ihre Arbeit? Ja, langsam, ne, das ist irgendwie den Original-Basecode da irgendwie rauszufinden. Das kann man nicht über Nacht machen. Und dann sagt der Race, ja, das tut mir aber leid, Tila und Colonel Shepard werden wohl sehr, sehr enttäuscht sein. Ich werde mich darum kümmern. Und McKay, nein, okay, ich werde das viel, viel schneller hinkriegen. Und der Race sagt ihm nur mal ganz, gibt ihm nur mal ganz klar zu verstehen. Also hier keine Inhalte, Taktik. Wir haben schon gehört, dass deine Leute hier auf dem Weg sind und aber wir werden sie erwarten. Außerhalb des Race Labs sehen wir einen Puddle Jumper ungetarnt. Zwei Darts nehmen die Verfolgung auf und Carters Gruppe ist wohl in einem getarnten Jumper. Der zweite Pilot entfernt sich und lockt die Race dann. Ja, toll, er lockt zwei Darts weg. Die wollen eine Bodenoffensive ja starten. Also da zwei Darts wegzulocken ist vielleicht, ich weiß es nicht. Pilot soll sie runterbringen. In einem Korridor sehen wir dann auch, wie die Attackgruppe da irgendwie ein paar Granaten reinwirft, ein paar Race werden umgenietet. ne, go, 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 die Marines gehen hinein. Achso, genau, der Lieutenant, der sagt go, 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 wird wieder gespielt von Rob Avery. Nee, das ist das erste Mal. Doch, der war zuletzt in The Siege Part 1 als Lieutenant Miller. Also er hat auch einen Namen zu sehen. Der taucht auch noch ein paar Mal auf. Also Lenka weiß, hier hinter, na, hinter der Mauer ist direkt das Power Relay. McKay hört derweil im Labor, ne, die, das Feuergefecht und das Licht flackert und ja, er schaut dann ängstlich erfüllt zum Replikator drüber, weil ne, der ist im Kraftfeld gehalten, wenn der ausbüchst, who knows? Ja, aber das Feld ist wohl durch einen Emergency Backup Generator oder was auch immer gesichert, also da passiert erstmal gar nichts. In der Race-Zelle geht es weiter, dann kommt nämlich Teela, kommt man nämlich zu Teela und Shepards Zelle. Carter lässt sie hinaus und kundigt sich auch direkt, ne, geht's euch gut, geht's euch gut? Und ja, sagt Shepard, ne, also sie hätte uns sicher retten müssen, das haben wir, hätten wir auch schon selber geschafft. Und ja, man wird dann auch wieder ausgestattet mit Waffen und Teela kundigt sich, hat er ohne und das nach Atlantis geschafft. Ist auch interessant, dass der überhaupt nicht mit ist. Normalerweise sagt er, oh Gott, mir fehlt ein halbes Bein, ich spuck dir ins Auge und blende dich. Also, dass der sich jetzt wegen ein paar Schrammern und ein paar Kratzern auf Atlantis zurückgeblieben ist, macht auch irgendwie wenig Sinn. Beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Ist er mit? We split up to cover more ground, sagt Carter dann hier, was natürlich auch keinerlei Sinn macht, wenn ich mit den Marines und dem ganzen Team und Ronan dann alleine, das ist auch wieder... Wie dem auch sei, Carter befiehlt den Marines hier den Eingang zu sichern. Ronan schleicht durch die Korridore und trifft dann auf sein ehemaliges Team, seine satedanischen Freunde und ja, als er um die Ecke kommt und dann merkt, dass sie das sind, lässt er auch die Waffe runter, so wegen, ja komm, dann lass uns jetzt mal hier rausgehen. Na, dann kommt aber ein Brace um die Ecke, den nimmt sich Ronan direkt vor, indem er ihm dann, also dem Brace, die Pistole in den Kopf hält und will dann wissen, wo hältst du sie denn gefangen? Und Brace ganz trocken, so wegen, warum fragst du nicht deine Freunde? Und dann dreht sich Ronan um und alle drei zielen mit der Waffe auf ihn. Ja, so kann's gehen und dann geht's im Replikatoren-Labor weiter.
Rodney arbeitet irgendwie am Laptop immer noch. Schüsse sind zu hören, Geräusche sind zu hören. Die Race-Wächter heben ihre Betäubungsgewehre, fallen ein paar Schüsse im Korridor ab. Dann wird da aber einer niedergeschossen. Rodney greift seinen Laptop und geht erstmal in Deckung. Ne? Laptop ist wichtig zu schützen. John, Teela und Sam laufen rein. Alles klaro, meint Shepard. Alles klar, der hätte mich erschießen können, meint McKay und... Dann sehen wir diesen Replikator und das Kraftfeld da, ja, wird wohl schwächer und der Replikator fällt auf den Boden und landet auf den Füßen. Und McKay sagt, oh nee. Dann richtet sich der Replikator auf und es wird auf den da Magazine abgeballert. Die haben jetzt nur ein Schusslöcher in seinem Körper als, ja, Dingens, aber hat heilt sich sofort, also heilt in Anführungszeichen. Ja, dreht sich, aber der Replikator, anstatt da irgendwie von A nach B zu schleudern, geht einfach so mitten durch die durch und hat ja seine Programmierung sozusagen, ist ja auch ein bisschen, dass das so strikt programmiert ist, das kann ich auch kaum glauben, aber okay. Aber vielleicht sieht er auch keine Bedrohung in denen und sagt, oh, ich muss jetzt hier das machen, von mir aus. Geht dann da weg und die Gruppe guckt sich ein bisschen verwundert an. Ja, und der Replikator zerlegt da auch ein paar Wachen noch später. Und Richard meint, okay, da suchen wir halt jetzt mal den Rodon anderswo. Rodon senkt seinen Blaster und schaut seine Freunde immer noch ein bisschen schockiert an. Und dieser Race da beschäftigt sich mit dem halt. Und Rodon so, was, ihr seid jetzt Race-Anbieter oder was? Und Taya so, ja, musst du verstehen. Und Rodon so, ja, nachdem sie mit das, was... Da, und das, nachdem sie das mit Sateda gemacht haben. Und ja, Sateda ist weg hier, mein Taya. Dem, das wir kannten, ist weg. Wir haben die Wahl, in der Vergangenheit zu sterben oder in der Zukunft zu leben. Ja, und was habt ihr jetzt mit mir vor, oder wie? Was haben sie mit dir gemacht? Und Era meint, dass man wohl belohnt wurde mit dem Geschenk des ewigen Lebens. Ja, das gleiche Geschenk könntest auch du haben, wenn du nur bereit bist, das zu akzeptieren. Ne? Zuerst haben wir viel Widerstand geleistet, ne? Ich war stur. Die Rays waren aber sehr entschlossen und man sieht einen Rückblick, wie die männliche Rays da mit der Faust auf Aras Brust rumhaut und knurrt und sie schreit und es beginnt die Fütterung. Ara, sein Voice-Over, dann sie haben auch uns unsere Zukunft gezeigt. Therese ernährt sich da von Chiro, sehen wir jetzt, wird dann weißhaarig und alt, also das Typische, und Ara hat dann auch weißhaarig, ist alt und ist da dem Tode nah, und das Voice-Over geht weiter. Sie erlaubt uns, unser Lebensende zu erleben und eben uns an den Rand zu drängen, damit wir die Wahrheit sehen können. Und ja, dann wurden die Gesichter wieder jung, also diese typische Race-Nummer ist uns allen bekannt, und ja, man wurde dann zurückgebracht, und das haben sie halt irgendwie so immer und immer wieder gemacht, und ne, irgendwann haben sie einen, dann haben sie euch gebrochen, meint Ronan angewidert, und Ara meint, ja, aber die wahre Wahrheit haben wir, das, die Gabe haben wir angenommen, und Taya meint, ja, Ronan, mach doch mit hier, bist du irre, Junge. Ara hebt dann ihre Waffe und ja, lass dein Stolz dir nicht in die Quere kommen, wie Morika und Hemi. Diese Namen, auch Wahnsinn. Ronan starrt sie an und ja, ihr habt sie wohl auf der Flucht, sie sind gar nicht auf der Flucht gestorben, ne? Ihr habt sie ermordet, und weil sie sich nicht da verbiegen wollten. Und Taya sagt, na, die, ihre Sturheit hat sie getötet, und machte den gleichen Fehler. Hier, begleite uns, komm auf die dunkle Seite, junger Padawan. Ronan sagt, nein, niemals, du bist nicht mein Vater. Nein, das sagt er nicht. Hier, lauf, hier, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann können wir keine Freunde mehr sein, nach dem Motto. Ist ja auch so ein klassischer Trope irgendwie. Naja, da, es wird kein nächstes Mal geben, mein Taya. Er holst seine Waffe. Das ist ein gutes Wort. Holst, naja.
Genau, holstern.
Ja. Er holt sich ein Holsten. So. Ja, wir werden das jetzt hier wie echte Satedaner, Satedans, wie auch immer, beenden, mein Taya, und Ronan ist wütend. Ja, ihr seid doch gar nicht echt! Ne, Fake Satedaner. Ja, die Waffengürtel werden entledigt, und man, ja, hier Beine, Brust, brüllt sich an und ja, kämpft dann halt ohne irgendwie noch andere Waffen, sondern mit den Fäusten, Füßen, wie auch immer, also klassischer Kampf. Müsste halt gesehen haben, ne? Also Ronan stolpert rum, schlägt Tyrus hart ins Gesicht, und ja, Ronan schafft es dann irgendwie, die Handgelenke von Taya zu festzudrücken, und ja, also es ist, wie gesagt, es ist halt irgendwie so eine Pattsituation, aber Ronan grinst noch, also so schlecht wird es ihm nicht gehen. Und Taya so, naja, Rakai, nein, und der will nämlich, glaube ich, eine Waffe greifen oder irgendwie so. Und Ara meint auch keine Waffen, und instinktiv in seiner Kampfeswut oder wie auch immer man es bezeichnen könnte, schneidet ja Rakai hier ihr voll die Kehle durch. Also schon mal eine krasse Nummer für Stargate-Verhältnisse. Sie stolpert dann rückwärts und Blut überströmt da der Hals und bricht da am Boden zusammen. Rakai schaut da mal kurz hin und eilt zu Ronan, der da immer noch Tyrus Handgelenke umklammert und schneidet den durch den Raum. Geht dann zu Rakai und der schneidet ihm ins Gesicht, und Ronan stolpert ein bisschen vor Schmerzen, aber packt dann Rakais Handgelenke und steckt ihm praktisch das Messer, war es dann, in Rakais Brust. Der ist auch blutüberströmt und keucht da quälend vor sich hin. Und dann lässt das Messer dann auf den Boden fallen, und genau, dann ist er da wieder mit. Da sind halt jetzt Leichenberge sozusagen gefühlt, und dann, ja, befasst er sich wieder mit Tyrus, und also Ronan hat ja auch was abbekommen am Gesicht, sieht man seine Verletzungen ein bisschen aufgeschlitzt mit Blut und so. Tja, gab's jetzt hier nicht genug Tote, meint er, und der Taya antwortet nicht, und Ronan so, hä? Ja, aber der Taya, wie auch immer, hier hat zwei Namen bekommen, verlässt den Raum, weil er abhaut. Genau, dann gehen wir in den Korridor, John, Tila, Rodney und Sam laufen da rum, ein bisschen schockiert sind sie darüber, irgendwie, ne, hier tote Race, Wächter überall, und ja.
Ja, das ist nicht nur die tote Race. Interessant ist, das habe ich so auch nicht gesehen, erst nachdem ich es bei der IMDb gesehen habe, da liegt auch der tote Replikator, wie der Oma, die Brace den umgebracht hat. Keine Ahnung.
Stimmt, ja. Ronan, wo sind denn deine Freunde? Ronan schaut dort auf die, und die da auf dem Boden liegen, und ja, das, die sind alle hier. Gehen wir nach Hause. Genau, und dann geht's nochmal nach Atlantis zur Nachtzeit, zur letzten Szene der Episode.
Ronan ist wieder in seinem Quartier, und Tila kommt ran und hat sein Bild in der Hand. Das ist wohl, wird wohl erklärt, dass das ein Bild ist, was eine Kampfszene beschreibt. Drei Militärleute, satellanische Kampfsieg über Vetaris, was wohl in einem Militärmuseum gehangen hat. Und Ronan hat das wohl irgendwo mal dann aufgesammelt und mitgebracht. Und die Leute haben natürlich auch alle dieselben Uniformen an, die man damals in den Flashbacks aus Runner und Satheda gesehen hat. Und ja, hier sagt CK, ja klar, Rodney meinte, er, das kannst du durchaus zurückhaben. Das habe ich ihm ja nicht gegeben. Ja, okay, ne, er dachte, du kommst nicht mehr wieder und dann hat er sich das einfach genommen. Und ja, ne, wie geht's dir denn mit all dem? Und ja, Ronan wieder Wort gewandt, ja, okay. Und na, schön, dich wieder zurück zu haben. Schön wieder zurück zu sein. Fade out. End credits.
Der Grund, dass wir hier gerade in Staffel 4 von Zerg in Atlantis sehen oder als weiteren Hauptcharakter der Staffel stand jetzt, war eben, dass eben Tapping bei der Unterzeichnung ihres Vertrages zu Beginn von SG-1 Staffel 10 noch für ein weiteres Jahr verpflichtet wurde. Genau, und da man aber irgendwie dann gesehen hat, wir haben ja gar nicht die Staffel 11 von SG-1, dann hat man halt sie in Atlantis reingebracht. Ne? Wäre wahrscheinlich
ist sonst aber auch merkwürdig, dass man nur ihr diesen Vertrag anlässt. Ja, ne? Das ist auch irgendwie strange.
Ich weiß nicht, was man dann ursprünglich geplant hatte, aber vielleicht würde man es so langsam
ausfaden. Doch Carters erotische Weltraumabenteuer oder so. Genau. Dazu braucht man nur Carter und halt diverse ja. andere männliche Darsteller oder
so. So, das hatten wir. Es gab 1000 Seiten Trivia, aber es war mir alles zu viel. Ich habe ein paar nur, genau, eigentlich war es am Ende von Carters Abschied im Stargate Center noch geplant, dass T-Rex Sam erklärt, dass alle im Geldraum irgendwie auf sie warten, um sie da halt zu verabschieden. Doch die kleine Ergänzung der Szene schaffte es nicht ins finale Skript, ne, hat man sich dann anders überlegt. Joseph Molozzi hat in seinem Blog geschrieben, dass eben Mark Tadaskos hat sich verpflichtet, so um die Rolle des Tyrus zu spielen. Er war großartig in Brotherhood of the Wolf und seine Zeit als eben Iron Chief America. Genau, ein süßer Kerl, weiß. Und mit ihm am The Crow hat er ja auch gearbeitet, ja. Dann haben sie so Fehler. Einer ist auch ein klassischer, ne, als Carter den Puddle Jumper der Anlage sich nähert, ist das Dial Home Device beleuchtet, als hätte der Jumper das Stargate angewählt. Und das hattest du schon mit Ronan, dass er ein bisschen schneller unterwegs sein musste, um hinzukommen. Naja, wir kommen zum Zitat der Woche. War denn da heute was für dich dabei?
Am Anfang, wo Carter Ronan ja hier ein bisschen Vorhaltung macht und Ronan dann ein bisschen ja halbwegs ausfallen wird und dann Carter fragt, wow, ist der immer so? Und McKay dann sagt, nee, du hast ihm noch einen guten Tag erwischt.
Ja, sehr gut. Genau. Ich habe jetzt nichts, aber nicht, weil wegen der Folge, sondern manchmal, ich weiß nicht, ist halt nichts drin. Genau, ja. Soll ich anfangen?
Ja, mach das.
Genau. Ja, ist mal wieder, man geht ein bisschen wieder in die, in Anführungszeichen sag ich immer, eigentliche Rahmenhandlung. Ne? Es gibt so Rays und dann hast du auch noch Replikatoren. Das ist, hat sich ja jetzt so als die Rahmenhandlung etabliert in den letzten Folgen sozusagen, was davor immer mal mehr oder weniger nicht der Fall war, so Planet of the Week mäßig, was ja auch okay ist. Und ja, man trifft Satedana, das ist dann immer dieses Stereotypische, dass er dann irgendwer kriegt auf die 12. Ich hatte noch gelesen, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber das ursprünglich im Drehbuch, oder man hatte auch gedacht, dass man diesen Twist in Anführungszeichen, oder ist ja ein Twist, schon früher hätte machen können, oder er stand sogar erst so im Drehbuch, aber das wäre halt blöd für die Folge gewesen und dann hat man das halt sehr nach hinten verlagert, was ich aber auch besser finde, weil ja, es muss nicht immer alles schon am Anfang so klar sein, finde ich. Das ist gelungen und sonst, also ich hatte da jetzt wenig zu beanstanden, natürlich gibt es immer so ein paar handwerkliche Sachen oder Dinge, die halt zeitlich nicht stimmen. Ne, der schnelle Ronan, die Flash oder so, aber ja, ich fand ich interessant, dass er mal wieder auf seine Leute trifft. Hatte ich jetzt nicht mehr so gerechnet, dass da noch welche übrig sind. Die Rays sind da, dann man erfährt mehr oder weniger eher im Hintergrund, aber auch ein bisschen plakativ, wie dieser Krieg da aktuell wohl verläuft, der ja stattfindet. Das finde ich mal gut, dass man da auch mal was sieht und nicht nur irgendwie so ein Bildschirmpunkt, da sind die, das finde ich immer bisschen lame, ja. Und hier sieht man ein bisschen, okay, es ist nur ein Replikator, aber er ist da und es ist besser als nur irgendwelche Lichtpunkte vom Satelliten aus auf Atlantis, was ich dann immer ein bisschen billig finde, als uns das beibringen wollen, dass da gerade Krieg herrscht. Ist eine bessere Folge, finde ich, als die letzten 2, 3. Und das muss ich natürlich in der Bewertung auch machen. Also aus meiner Sicht zumindest, ich hatte da jetzt Spaß und kurzweilig würde ich sogar einen Daumen schräg nach oben geben. Natürlich gibt es auch bessere, aber jetzt im Verhältnis fand ich, war da auch weniger Mist drin als in den drei letzten Folgen. Und da hat mich jetzt nichts so gestört, dass ich dachte, ah, jetzt komm, mach doch mal anders, sondern ja, ist ja okay, kann man machen. Muss es jetzt auch nicht unbedingt vielleicht, aber ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie siehst du das denn?
Ja, mal wieder schade, wieder Monster of the Week mäßig. Wobei ich das schön finde in dieser Folge, sie sind mal nicht dann irgendwie von abgehört. Normalerweise ist das ja immer so ein Status Quo, wird ja irgendwie erhalten. Das heißt, egal was geschaffen wird, ist es hinterher dann plötzlich wieder weg. Ne? Also egal ob Schiffe, ZPMs, hast du nicht gesehen, damit man bloß keinen Vorteil kriegt oder hast du nicht gesehen. In dem Fall, die Rays haben es nicht geschafft, hier an der Stelle den die Replikatoren auszuschalten, sodass die wieder in Frieden leben können und die den Atlantern auf den Sack gehen können. Das fand ich mal nett. Ansonsten, ja, so viele Fehler waren jetzt nicht drin, fast gar keine. Aber ja, mal wieder ein Rays-Labor. Also das ist jetzt auch nichts Großartiges Neues, außer dass Ronan von seinen Leuten beschissen wird. Also ich hätte gesagt, Daumen in die Mitte, also mehr kann ich dem nicht abgewinnen.
Ja gut, dann geht's nächste Woche weiter mit, ja, das gibt's eigentlich nicht im Englischen das Wort, okay, oh, es gibt es, aber ohne Ä-Punkte, wenn man das ausdrückt, Doppelgänger. Im Deutschen Doppelgänger, überraschenderweise. Ja, da wird jemand, der immer Probleme mit fremden Wesen hat, gefühlt, nicht immer, aber ja, wird für ein fremdes Wesen und auf Atlantis gibt's dann furchtbare und tödliche Albträume. Klingt jetzt erstmal für mich nach einer Geldsparfolge. Ich weiß nicht, ob das auch dann netto der Fall sein
wird. Die Gua'uld kommen einfach wieder.
Einfach so. Die mischen auch noch mit. Die letzten fünf. Hier.
Kommt. Die Andromeda Gua'uld.
Genau, ein Hattack ist da noch, was er Lust hat, genau. Wir gucken mal, was das wird. Schreibt uns gerne, wie ihr diese Episode fandet und Unterstützungs auch Kofi gerne eine Apple-Bewertung schreiben, kostenfrei und natürlich Sterne geben und Punkte, wo auch immer das, in welcher App das geht, geht ja in den meisten. Genau, und vergesst nicht, wenn ihr krank seid, eine E-Mail an Friedrich Merz zu schreiben. Hat sich jetzt geändert. Und ansonsten geht's nächste Woche weiter. Bis die Tage.
Genau,
in alter Frische. Genau. Und Thomas muss jetzt schnell Minions ins Kino gucken, also macht's gut.
Genau.
Viel Spaß.
Jetzt Minions gucken.
Tschüss.
Ciao.